Herzlich begrüßen heute Abend. Schön, dass es wieder möglich ist, den Epheserbrief zu studieren, zweiter Teil. Wir haben ja diesen Brief, ein ganz besonderer Brief von Apostel Paulus, die Gemeinde der Geretteten, und von dieser Gemeinde gibt es Heilsvorrechte und eine große Verantwortung. Also zwei Teile, die ersten drei Teile, die Vorrechte der Geretteten, und die zweiten drei Kapitel, die Verantwortung der Geretteten in Christus. Und ich habe hier wieder die Gliederung vor uns, damit es ein bisschen leichter wird, dass wir folgen können. Wir haben es vor, in diesen Tagen diesen zweiten Teil, Kapitel 4 bis 6. Da haben wir vier Abschnitte. Zuerst in Kapitel 4, die ersten 16 Verse. Da spricht er über den Leib Christi. Sehr, sehr wichtiges Thema. Dann Kapitel 4, Vers 17 bis 5 am Ende, über die Ausrichtung in unserem Leben, in unserem Wandel. Wonach richten wir uns aus als Christen? Und dann in Kapitel 5, Vers 22, da geht es dann um Ehe, Familie und Beruf, der Christ in den verschiedenen Formen der Gesellschaft, wie hat er sich zu benehmen? Und dann in Kapitel 6, Vers 10, die folgenden Verse, geht es um den geistlichen Kampf. Da gibt es einige Anweisungen für das Kämpfen. Sehr grundlegende, wichtige Themen. Wir wollen uns gerade dem ersten Teil heute zuwenden. Und ich lese am Anfang die Verse 1 bis 6. Epheser 4, Vers 1 bis 6. Ich rufe euch also auf, ich, der Gebundene im Herrn, in einer Weise zu wandeln, die würdig ist des Rufes, mit dem ihr gerufen wurdet, mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld, wobei ihr einander in Liebe ertragt und euch dabei befleißigt, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens. Ein Leib ist es und ein Geist, entsprechend dem, dass ihr auch gerufen wurdet in einer Hoffnung eures Rufes, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in euch allen ist. Also, das ist das Erste jetzt, dieser Aufruf, es geht um den Leib Christi, das Ziel ist, dass es das Ziel in unserer Lebensführung, das Ziel, das Gott haben möchte, ist, dass es ganz viele dienende Glieder gibt im Leib Jesu Christi und dass sie wachsen. Und das ist unser Anliegen in diesen Tagen, dass auch wir wachsen, dass wir dienende Glieder Jesu Christi werden. Es gibt ja manche Leute, die sagen einfach, ja, ich gehe da in die Gemeinde. Und das, ja, und wenn man dann fragt, und was ist dein Dienst? Dann schauen sie einem an, mein Dienst? Ja, ich gehe in die Gemeinde. Ja, dein Dienst. Ich weiß nicht, was du verstehst unter Dienst. Ja, ich bin zu Hause und am Sonntag bin ich da. Jeder hat einen Dienst. Und über dieses geht es hier in diesen Kapiteln, in diesem Abschnitt in Kapitel 4. Aber zuerst ist dieser allgemeine Aufruf. Ich habe das ein bisschen detaillierter hier. In Vers 1, von wem ergeht der Aufruf? Paulus spricht hier als der Gebundene im Herrn. Vielleicht steht bei Ihnen, ich ermahne euch. Steht das bei Ihnen so in den Bibeln? Das ist zwar auch nicht falsch, aber es ist ein bisschen zu scharf. Wenn in der Firma der Chef kommt und sagt, ich ermahne Sie, dann ist das schon ziemlich eine ernste Sache, oder? Aber das Wort im Griechischen ist nicht so scharf. Das Wort im Griechischen ist wirklich eine Ermutigung, Ermunterung, eine Motivierung, ein Aufruf also. In dem Sinne, ich rufe euch auf. Und Paulus erinnert daran, dass er ein Gefangener ist, ich, der Gefangene oder der Gebundene im Herrn. Er sagt nicht, ich, der Gebundene in Rom oder der Gebundene im Gefängnis, sondern der Gebundene im Herrn. Er versteht sein ganzes Leben so, dass der Herr Jesus Christus ihn führt, und jetzt hat er ihn so geführt, dass er im Gefängnis liegt, aber er ist dort im Herrn. Und alles, was geschieht in seinem Leben, das geschieht im Herrn. Und er zeigt uns hier schon ein bisschen, wie man in dieser Welt als Christ lebt. Er sagt es von sich, er hat gelernt, zufrieden zu sein. In den Umständen, wo er ist. Und wenn man im Gefängnis ist, dann ist er zufrieden in den Umständen im Gefängnis. Und er denkt daran, dass er im Herrn und für den Herrn lebt. Das heißt, er lebt mit dem Herrn in Verbindung. Und da ist er ein Gefangener in Rom, etwa im Jahre 60 bis 62. Aber er hat gelernt, in schwierigen Situationen zufrieden zu sein, und er anerkennt das als Führung des Herrn. Überhaupt alle Schwierigkeiten und Begrenzungen, die er so bekommt, nimmt er aus der Hand des Herrn. Das hat er geführt. Also, ich, der Gefangene im Herrn, rufe euch auf, in einer Weise zu wandeln, die würdig ist des Rufes, mit dem ihr gerufen wurdet. Würdig des Rufes, würdig, das heißt entsprechend. Also er sagt, sie sollten entsprechend leben dem Ruf, mit dem sie gerufen wurden. Der Ruf, bei Ihnen steht vielleicht Berufung, kann das sein? Berufung. Berufung ist ein deutsches Wort, das gibt es im Griechischen gar nicht. Deshalb versuche ich, ein griechisches Wort zu übersetzen auf Deutsch. Der Ruf ist eigentlich eine Einladung. Gott hat euch eingeladen, heißt das, ja, zu etwas Wunderschönem. Und ihr seid dieser Einladung gefolgt. Das ist der Ruf. Die Einladung, er ging an diese Geschwister dort in Ephesus, und sie haben Jesus Christus angenommen. Und ja, er hat sie eingeladen zu einer wunderbaren Zukunft. Und die Zukunft, die den Christen vor Augen steht, das ist der Inhalt dieser Einladung. Deshalb sagt er, würdig der Einladung, mit der ihr eingeladen wurdet. Ja, so könnten wir übersetzen. Also entsprechend dieser Zukunft zu der Gott euch berufen hat, sollt ihr einen entsprechenden Lebenswandel an den Tag legen. Sie haben alle eine Vergangenheit hinter sich. Gott hat sie herausgeholt, herausgerufen aus ihrer Vergangenheit, und Gott ruft sie in eine Zukunft hinein, in eine besondere Zukunft, und in der Zwischenzeit, in der Gegenwart, sollen sie entsprechend leben. Würdig des Rufes. Und er wird jetzt das gleich erläutern, wie entspricht ein Leben von einem Menschen, der gerufen wurde zu einer besonderen Zukunft mit Gott. Das sagt er jetzt. Mit aller Demut und Sanftmut und Langmut. Wobei ihr einander in Liebe ertragt und euch befleißigt, die Einheit des Geistes zu bewahren im Band des Friedens. Also eine dreifache, diese nähere Erläuterung, ich habe das hier, Vers 2 und 3, Sie sehen das unter klein b, Römisch 1 Allgemeines, er ruft sie würdig zu wandeln, Römisch 2 näher erläutert, wird dieser würdige Wandel. Also in einer dreifachen Haltung, in Demut und Sanftmut, mit Langmut und mit einer zweifachen Aktivität. Sie müssen etwas tun, wobei ihr einander tragt oder ertragt in Liebe. Und das Zweite, und euch befleißigt, also und fleißig seid, die Einheit des Geistes zu bewahren. Also das ist diese Haltung, in der diese Christen wandeln sollen. Was heißt das in Demut und Sanftmut und Langmut? Meistens haben wir keine Schwierigkeit, das zu verstehen, eher die Schwierigkeit, das auszuleben. Aber wir versuchen es auch ein bisschen mal zu erklären. Es ist gut, wenn man nachdenkt über solche Begriffe. Demut ist, ein Bruder hat gesagt, Demut ist die richtige Einschätzung von sich selbst. Dass man sich selber richtig einschätzt. Das Wort kommt von einem griechischen Wort, das heißt Niedrigdenken. Niedrig denken in Bezug auf sich selbst, eine niedrige Gesinnung haben, also im Bewusstsein, dass wir niedrig sind, so sollen wir leben. Wir sind niedrig, wir sind nicht hoch, wir sind recht klein im Vergleich zu Gott, und auch untereinander, wir haben, die Unterschiede sind so gering. Wenn wir den richtigen Maßstab nehmen von Jesus Christus und uns, dann sehen wir, dann sind unsere Unterschiede so gering, dann können wir, sind alle auf der, so ziemlich alle auf der gleichen Stufe, würde ich sagen. Und der Herr Jesus, er ging diesen tiefen Weg nach unten zu uns und wir brauchen nur einen ganz kleinen Weg nach unten gehen. Wir sollen einfach uns niedrig halten. Wir gehören dorthin. Das ist der realistische Platz, wo wir hingehören. Oft denken wir, wir müssen ein bisschen hoch hinaus. Wir wollen den Rahmen sprengen, den Gott uns gestellt hat. Jeder hat einen Rahmen, oder? Und da sind wir drinnen, wie ein Bild. Da sind wir drinnen in dem Rahmen und wir möchten da manchmal raus. Und dann kommt Gott und sagt, komm wieder runter. Und dann geschieht irgendetwas und dann wird man wieder kleiner. Und das ist gut so. Also wenn ich demütig bin, dann bedeutet das, dass ich gering denke von mir. Ich achte mich nicht höher als die anderen. Ich achte mich gering. Ich bin mir bewusst, dass ich Gott brauche, dass ich abhängig bin von ihm und dass alles geschenkt ist. Es ist ja alles geschenkt. Wenn ich irgendwo dienen darf, ist es geschenkt. Wenn ich etwas bekomme, das ist geschenkt. In Römer 12 spricht Paulus auch davon, da sagt er, jeder soll so denken von sich, wie es sich zu denken gebührt. Jeder soll von sich so halten, wie es sich zu halten gebührt. Jedem hat Gott ein gewisses Maß an Begabung und an Dienst zugeteilt und an Glauben zugeteilt. Und dann soll man in diesem bleiben, in diesem Maß, das Gott uns gegeben hat. Also Demut, geringe Gesinnung von uns selber. Und das Zweite ist, das heißt einfach realistisch sein, realistisch über uns selber. Und das Zweite ist Sanftmut, richtige Einschätzung des anderen. Richtige Einschätzung über mich ist Demut, ich schätze mich richtig ein. Und jetzt Sanftmut ist, dass ich den anderen richtig einschätze. Das heißt, dass ich mit dem Nächsten richtig umgehe und daran denke, er ist ein Bild Gottes. Er ist im Bilde Gottes geschaffen und ich soll ihn so entsprechend einschätzen. Und wenn er im Bilde Gottes geschaffen ist, dann darf ich nicht ärgerlich ihn ansprechen, wenn er mich ärgert. Das ist nicht erlaubt. Also richtige Einschätzung des Nächsten hilft mir, dass ich milde und freundlich umgehe und sanftmütig umgehe mit dem anderen. Ansonsten würde die Einheit gefährdet werden. Und das Thema wird ja gleich sein, die Einheit der Gläubigen. Also ich muss jetzt den anderen richtig wertschätzen und wenn ich ihn wertschätze, dann werde ich ihn dementsprechend umgehen mit ihm und sanftmütig bleiben. Egal wie jemand aussieht oder was er tut, wir müssen immer daran denken, der Mensch ist im Bilde Gottes geschaffen. Ich habe vor kurzem das erste Buch Mose gelehrt und ich habe gehört, einige von Ihnen studieren das erste Buch Mose, dann ist ja ganz frisch für Sie, dass der Mensch im Bilde Gottes geschaffen ist. Und da wird ja sehr viel gesagt über das Wesen des Menschen. Und bei Noah, denken Sie an Noah. Warum sagt der Herr zu Noah, man darf keinen anderen Menschen töten? Das begründet er. Und er sagt, weil der Mensch im Bilde Gottes geschaffen ist. Wenn du den anderen Menschen tötest, dann würdest du sozusagen Gott töten. Das Bild, wenn man das Bild von jemandem zerreißt, dann heißt das, ich würde dich am liebsten zerreißen. Ja? Also das geht auf Gott zurück. Es ist wichtig, dass wir daran denken. Also sanft, wir sind ja immer wieder eine Gefahr füreinander. Wenn wir uns nicht richtig benehmen, dann gefährden wir andere. Und Paulus möchte das nicht. Paulus möchte auch nicht, dass die Einheit gefährdet ist. Deshalb stellt er das ganz am Anfang von diesem langen Abschnitt in Kapitel 4 bis 6, beginnt er mit Demut, Sanftmut und Langmut. Langmut ist, ist die richtige Einschätzung Gottes, dass man Gott richtig einschätzt und dass man warten kann auf die Zeit Gottes. Langmut, da muss man dann denken, wir haben ja oft, wie geht es uns? Wir meinen, wir haben wenig Zeit, oder? Und wenn wir wenig Zeit haben, dann haben wir Mühe mit der Geduld. Also wenn wir viel Zeit haben, haben wir immer Geduld. Ein Bruder hat mal gesagt, ich hätte ja schon Geduld, aber ich habe nicht die Zeit, sie auszuüben. Ja. Langmut ist eigentlich Demut und Sanftmut in die Länge gezogen. Es ist ja nicht schwierig, eine Sekunde lang demütig zu sein. Und eine Sekunde lang sanftmütig zu sein. Aber dann in der zweiten Sekunde soll ich auch noch sanftmütig bleiben. Das bin ich dann nicht, wenn ich ungeduldig werde, dann werde ich aufhören, sanftmütig zu sein mit jemandem. Also richtig denken über uns selber, demütig, richtig denken über den Bruder und die Schwester, sanftmütig, und richtig denken über Gott, er hat mir diese Situation jetzt geschickt, ich bin jetzt in Eile, ja, aus irgendeinem Grund, aber ich werde jetzt verzögert oder irgendein Mensch macht mir Mühe, der Herr hat ihn mir geschickt und ich muss jetzt Gott richtig einschätzen, es ist von ihm, ich muss an ihn denken, er ist da in dieser Sache. Es ist interessant, diese drei Haltungen, Demut, Sanftmut, Langmut, da haben wir so zu kämpfen. Beobachten wir uns mal im Alltag, wie oft gibt es Situationen, wo wir diese Haltung einnehmen müssen. Eigentlich immer. Wobei ihr einander in Liebe ertragt und euch dabei befleißigt, die Einheit zu bewahren. Also wie wird jetzt, was ist jetzt die Aktivität, was ist jetzt zu tun? Doppelte Aktivität, ertragen in Liebe. Ertragen heißt aushalten. Ja, manchmal denkt man sich, ich halte es nicht mehr aus mit jemandem. Aber das ist es gerade. Durch Demut, Sanftmut und Langmut darf man jemanden in Liebe aushalten. Tragen. Ein Bruder hat erzählt, da war ein Mädchen, das hat seinem Brüderchen getragen. Und dann sagt der Erwachsene zu dem Mädchen, ist es schwer? Dann sagt sie, nein, das ist mein Bruder. Das ist mein Bruder. Wenn das jemand anderer gewesen wäre, wäre es sicher schwer gewesen. Aber das ist ihr Bruder, den hat sie lieb. Wenn man jemanden liebt, dann hält man ihn leichter aus. Ja. In Liebe. Es ist die Pflicht der Starken, die Schwachheit der Schwachen zu tragen. Römer 15, Vers 1. Es soll ein jeder von uns dem Nächsten gefallen, zum Guten zu erbauen. Und wir sollen die Schwachheiten der Schwachen tragen. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern, wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen, heißt es in Römer 15, Vers 3. Also der Herr Jesus ist das Vorbild gewesen im Tragen. Und wie lange hat er uns getragen? Also tragen heißt nicht nur, dass man jemand aushält, sondern auch, dass man ganz konkret auch Böses erduldet. Peitschenhiebe. Vielleicht nicht mit der Peitsche, sondern mit Worten oder mit Blicken. Das auszuhalten. Aber das können wir nicht. Dazu brauchen wir die Kraft von Jesus Christus. Und der Apostel Paulus macht die Christen darauf aufmerksam, dass sie aus der Kraft Christi leben. Wir haben ja jetzt die Kapitel 1 bis 3 nicht mehr gelesen, aber wir sollten ja eigentlich, wenn wir Kapitel 4 lesen, sollten wir schnell noch einmal Kapitel 1 bis 3 lesen. Denn so war es ja auch gedacht, als der Brief geschrieben wurde. Und da schreibt er in Kapitel 3 ganz zum Schluss, dass die Kraft Gottes in jedem Christen wohnt. Gemäß der Kraft, die da in uns wirkt. Wir leben nach der Kraft Christi. Und der Herr, nur Gott kann dieses Leben leben. Nur Gott kann ein Christenleben leben. Das hat er ja auch bewiesen. Nur der Herr Jesus kann ein Christenleben leben. Und heute kann auch nur der Herr Jesus ein Christenleben leben. Aber dann er in mir und er durch mich. Es geht nur durch sein Leben. Es gibt ein Buch, das heißt, man braucht Gott, um Mensch zu sein. Eigentlich müsste man übersetzen, das ist übersetzt auf Deutsch, ist aber schlecht übersetzt, der Titel. Eigentlich sollte es heißen, es braucht Gott, um Mensch zu sein. Das wäre richtig übersetzt. Von Ian Thomas ist das Buch geschrieben. Es braucht Gott, um Mensch zu sein. Damit jemand Mensch sein kann und so leben, wie Gott sich das gedacht hat, braucht es einen Gott, und zwar den einzigen Gott. Und den muss man in sich haben. Nur so geht das. Und darauf macht Paulus die Christen aufmerksam. Er sagt ihnen, dass Christus in ihnen wohnt. Und jetzt zeigt er ihnen ganz konkret, was zu tun ist. Also einander ertragen und euch dabei befleißigt, die Einheit des Geistes zu bewahren. In dem Band des Friedens. Also hier ist von einer Einheit die Rede, die Einheit des Geistes. ist interessant, das ist ja eine Einheit, die schon gegeben ist. Der Heilige Geist macht Menschen, die zum Glauben kommen, eins. Das ist nicht eine Ökumene, die hergestellt werden muss, sondern die Einheit ist schon gegeben. Sobald jemand zum Glauben kommt und ein anderer auch zum Glauben kommt, ist eine Einheit vorhanden, weil beide den Heiligen Geist haben. Es ist die Einheit des Heiligen Geistes, die er geschaffen hat. Die muss man nicht herstellen. Aber wenn man sie nicht herstellen muss, eins muss man doch, in der Praxis muss man sie bewahren. Man muss sie halten. Man könnte sie in der Praxis verlieren. Also im Umgang miteinander könnte man sie verlieren. Und darum geht es jetzt dem Apostel hier. Also eine Einheit, die der Heilige Geist von uns auch weiter halten will, eine Einheit, die von ihm kommt, aber die soll gehalten werden unter Christen. Und vor allem Schwierigkeiten gibt es ja erst dann, wenn wir verschiedene Auffassungen haben über irgendetwas oder wenn jemand das alles anders haben will, als ich es will, dann könnte die Einheit gestört werden. Und die muss man bewahren. Wie bewahrt man die? Nun, durch eine dreifache Haltung und durch eine zweifache Aktivität. Demut, Sanftmut, Langmut und tragen einander in Liebe und fleißig sein. Also das geht nicht von selber. Man darf nicht meinen, dass wenn Christen einfach Christen sind und sie leben miteinander, dann gibt es automatisch Einheit, praktische Einheit. Die gilt es zu bewahren und da muss man oft fleißig sein. Manchmal gibt es Gespräche unter Christen und man merkt, wenn das Gespräch jetzt noch ein bisschen weitergeht, dann kracht es. Das kommt eine ungute Diskussion heraus. Und da gibt es Brüder, die sind, auf Englisch sagt man, Troubleshooter. Das heißt, die sind Friedensstifter. Die ahnen, jetzt kommt hier eine Schwierigkeit und dann kommen sie dazwischen und biegen das Gespräch so rüber in die gute Richtung. Das ist schön. Die Einheit bewahren, das gilt, da muss man fleißig sein. Fleiß. Nicht Einheit schaffen, der Herr Heilige Geist ist da, der hat die bewirkt. Gut, wie ist das, was ist das für eine Einheit des Geistes? Es ist nicht eine Einheit der Organisation. Hier kommt, was jetzt kommt in den Versen 4 bis 6, ist eigentlich eine Begründung für diese Einheit. Wir sollen in Demut und Sanftmut und Langmut wandeln und einander tragen und die Einheit bewahren. Aber wieso? Warum? Wie sieht das aus und warum gibt es diese Einheit? Und er erklärt jetzt, er begründet jetzt diese Einheit. Vers 4. Er spricht vorher vom Band des Friedens. Also der Fleiß bringt Friede her, der Fleiß, man schaut fleißig, dass Friede bleibt, dass Friede hergestellt wird. Man löscht die kleinen Feuerchen, Flämmchen, die irgendwo auftauchen könnten und so hält man diese Einheit. Bindet sie zusammen durch den Frieden, bindet man hier die Gläubigen zusammen. Aber das geschieht durch den Heiligen Geist, der Heilige Geist hilft uns dabei. Und da heißt es, ein Leib und ein Geist, entsprechend dem, dass ihr auch gerufen wurdet, in einer Hoffnung eures Rufes, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in euch allen ist. Ich sehe gerade, ich habe Ihnen eine Folie vorenthalten. Darf ich das noch nachholen? Die Einheit, das habe ich schon gesagt, wie wird die Einheit bewahrt? Durch Demut, durch Sanftmut, durch Langmut, durch Fleiß. Man muss fleißig sein. Übrigens, auch in lehrmäßigen Fragen, Christen sind ja oft verschiedene Auffassungen in irgendwelchen lehrmäßigen Fragen. Und wie geht man da vor? Da muss man auch fleißig sein. Schulter an Schulter beugen wir uns über die Schrift und studieren, schauen, was steht eigentlich geschrieben. Das hilft sehr. Es gibt so viele Fragen, wo Christen verschiedene Auffassungen haben. Und dann fragen wir einfach, wie steht es eigentlich geschrieben? Und dann reden wir in solcher Sprache, wie die Bibel redet. Das hilft auch. Ich habe gemerkt, viele Unklarheiten unter Christen sind, weil sie eine ganz verschiedene Sprache sprechen. Die verwenden Wörter, die schon irgendwie was suggerieren, was der andere glauben sollte, was der in Wirklichkeit gar nicht glaubt. Und so, einer sagt, glaubst du an die Verlierbarkeit? Verlierbarkeit, habe ich das Wort noch nie gelesen in der Bibel. Haben Sie das schon gelesen? Verlierbarkeit. Ja, kann man das verlieren? Das Heil oder den Herrn Jesus verlieren? Ja, meine Frau kann ich verlieren. Dann stirbt sie, wenn ich meine Frau verliere. Aber den Herr Jesus, der stirbt nicht. Den kann ich nicht verlieren. Aber ich könnte mich abwenden von ihm. Das ist übrigens ein biblischer Ausdruck. Kann man sich von Jesus abwenden? Ja, da steht, gibt es viele Fälle in der Bibel von Menschen, die sich abgewandt haben von Jesus Christus. Also verstehen wir, wir müssen versuchen, biblische Begriffe zu verwenden. Das hilft. Fleißiges Studieren, fleißiges Beten, fleißig in der Liebe sein. Die Einheit des Geistes ist nicht eine Einheit der Organisation. Wir können uns nicht eine Organisation wählen. Ja? Wir können uns auch nicht von dem Leib Jesu Christi einfach trennen. Der Leib Jesu Christi, das ist eine göttliche Sache, die hat Gott geschaffen, eine Einheit. Da kann man sich nicht einfach trennen davon. Ah, die gefallen mir nicht. Ja, aber bitte, das sind deine Glieder, die Glieder deines Leibes, des Leibes Christi. Und du bist auch ein Glied davon. Du kannst dich ja nicht einfach trennen. Ja, ich tue so, als ob es die nicht mehr gäbe. Das ist nicht realistisch. Die gibt es aber noch, diese Christen. Du kannst nicht an ihnen einfach vorbeigehen, als ob sie Luft wären. Das sind deine Brüder und Schwestern. Ja, aber in einem Punkt denkt er so komisch. Ja, vielleicht habt ihr noch zu wenig miteinander gesprochen. Vielleicht habt ihr auch zu wenig Liebe ausgeübt. Man muss nicht mit jedem zusammenarbeiten. Natürlich nicht. Aber man kann jeden wertschätzen und lieben. Das ist ein Unterschied. Paulus hat auch nicht mit jedem zusammengearbeitet. Übrigens, von einigen Christen hat er sich getrennt. Das sagt er. Und das sagt er auch von anderen, sie sollen sich trennen. Und zwar dann, wenn sie gefährlich werden. Wenn jemand Gefährliches tut oder lehrt, dann muss man Acht geben, damit nicht noch mehr Schaden angerichtet wird. Das gibt es schon. Aber dann sind wir dem Herrn gehorsam. Und derjenige ist ungehorsam. Ja. Also das war das eine. Und das andere, was ich auch noch vor euch vorenthalten habe, ich habe mal ganz viele Stellen in der Bibel nachgeschlagen zum Thema einander, einer dem anderen. Und ich lese das jetzt vor, bitte schreiben Sie nicht mit, denn das schaffen Sie nicht so schnell zu schreiben. Einander grüßen, einander aufnehmen, einander wertschätzen, einander ehren, einander höher achten, einander unterordnen, einander wie Sklaven dienen, einander Lasten tragen, einander ertragen, hier an dieser Stelle, einander die Füße waschen, einander vergeben, einander Gnade geben. Auch im Epheser 4 werden wir morgen dorthin kommen. Einander ermuntern, einander trösten, einander ermahnen, einander zurechtweisen. Einander aufrufen, einander lehren, einander bauen, einander die Sünden bekennen, dort wo natürlich das, wo man dem anderen was wehgetan hat. Aufeinander warten, aufeinander Acht haben, füreinander sorgen, miteinander weinen oder leiden, miteinander erbaulich reden, untereinander Frieden halten, sich miteinander freuen, zueinander freundlich und feinfühlig sein, auch Epheser 4, kommen wir noch dorthin, gegeneinander gleichgesinnt sein, gegeneinander gastfrei sein oder zueinander, miteinander gastfrei sein, dem Guten nachstreben gegeneinander, das Leben füreinander geben, 1. Johannes 3,16. Mit einem Wort, einander lieben, wie Christus uns geliebt hat. Das ist hier ein sehr interessantes Studium, wer will, kann es später von mir abschreiben. Es gibt das Gemeindeleben besteht aus lauter Einander. Das Gemeindeleben ist etwas Organisches, wie ein Leib. Bei einem Leib dienen die Glieder einander. Der Daumen hilft dem Zeigefinger Und dann können sie einen Stift halten, sonst geht das nicht. Und jeder ist für den anderen da. Das ist nicht Organisation, das ist Leben. Und wie funktioniert das? Paulus wird davon noch sprechen in Vers 16. Wir kommen darauf zurück. Also man lebt füreinander. Und jetzt die Einheit dieses Leibes. Diese Einheit ist eine, Moment, jetzt bin ich zu weit. Diese Einheit ist eine, ich muss da zurück zu unserer Gliederung. Ist eine nicht organisatorische, sondern eine die Einheit des Leibes. Er sagt hier der eine, er spricht von dem Geist, ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung. Das sind drei unsichtbare Dinge, Elemente. Der Leib ist unsichtbar, der Leib Christi nämlich. Der Geist ist unsichtbar und die Hoffnung ist unsichtbar. Dann drei Elemente, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Da geht es bei allen drei um ein Bekenntnis. Und dann das Letzte, da geht es um Familie, der eine Vater. Und bei der ersten Gruppe steht der Geist im Zentrum, oder ist es getragen von dem Wort Geist, das zweite von dem Wort Herr, das dritte von dem Wort Vater. Das ist die Dreieinheit, der Geist, der Herr und der Vater. Und diese Einheit, die jetzt existiert in der Gemeinde Jesu Christi, die ist eine Einheit, die im Wesen von diesem dreieinigen Gott her kommt. Und er beginnt mit ein Leib. Ein Leib, alle gehören dazu. Und ich darf jetzt Gemeinschaft haben mit allen Gliedern des Leibes, außer mit denen, die eine Gefahr sind, wo Paulus sagt, da müssen wir uns trennen. Das gibt es ja auch im Körper auch, oder? Wenn etwas verfault, dann müsste man es dann sagen, das gibt es nur noch eins, amputieren. Ja? Also das gibt es im Leib, dass man sich trennen muss von einem Glied. Das wäre dann eine Gefahr für die anderen. Oder Krebsgeschwüre und so weiter, ja? Wäre eine Gefahr für den Rest des Leibes. Aber ansonsten ist es eine Einheit. Es ist wichtig, dass wir so denken, wie die Schrift denkt. Meistens denken wir nur in unserem kleinen Rahmen, aber wir müssen größer denken. Gemeinde Jesu Christi. Alle Gemeinden sind miteinander verbunden gewesen im Neuen Testament. Die Christen waren miteinander verbunden und wenn einer in einem anderen Ort kam, hat er die Christen aufgesucht. Und dann war er dort zu Hause. Er gehört ja zur gleichen Familie. Wenn die Familie verteilt ist, ein Teil der Familie wohnt im Ort A und ein Teil der Familie wohnt in Ort B und ein Familienmitglied kommt von einem Ort zum anderen, dann kommt ein Glied zur Familie. Der muss nicht mal aufgenommen werden, der gehört ja dazu. Der ist ja schon dabei. Die Gemeinde Jesu ist eine große Familie und dort, wo Echte sind, die dem Herrn wirklich nachfolgen, dort ist echte Gemeinschaft dann möglich. Also, eine einzige Gemeinde, aber aufgeteilt in viele Ortschaften, weil wir ja in einer großen Welt leben. Ein Leib, ein Geist, das ist der Heilige Geist, der hat dieses Leben, diesen Leib Jesu Christi ins Leben gerufen, hat das Leben gegeben, jedem Einzelnen. Und weil dieser Heilige Geist in jedem wohnt und in jedem wirkt, deshalb gehören die zusammen. Das ist eine Einheit. Wer den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu Christus und er gehört auch nicht zum Leib Christi. Eine Hoffnung, die Hoffnung, dass, wenn das Wort Hoffnung vorkommt in der Bibel, bedeutet das Zukunft. Die Hoffnung ist etwas Zukünftiges. Wir hören bei Hoffnung etwas Unsicheres. Ja, ich hoffe, morgen ist auch so schön wie heute, aber Hoffen ist in der Bibel mehr. Hoffen ist in der Bibel eine Gewissheit, weil Gott das versprochen hat, was er bringen wird. Und wenn Gott etwas verspricht, dann ist es sicher. Dann hoffen wir auf etwas Gewisses. Und diese Hoffnung, diese Zukunft, zu der wir eingeladen worden sind und die für uns bereitsteht, diese Hoffnung, das ist für uns alle die gleiche Hoffnung. Wir haben alle dasselbe Ziel. Dieses Erbe, die Zukunft mit dem Herrn Jesus. Und ein Herr, der uns regiert. Manche Christen haben die Herrschaft Jesu Christi noch nicht verstanden. Manche Christen meinen, als Christ Ja, manchmal fragt man halt den Herrn, was er noch dazu meint. Das wäre so eine Zusatzmeinung über mein Leben, aber ansonsten lebe ich mein Leben. Das ist nicht Christsein. Christsein ist, wo der Herr Herr ist. Christsein ist, wo der Herr Jesus Christus das Sagen hat in einem Menschen. Er ist das Ziel unseres Lebens, das Ziel unseres Glaubens. Und Christus ist nicht zerteilt in viele Christusse. Es ist nur ein Christus und alle hängen an diesem Christus und alle wollen ihm gehorchen und ihm dienen. Ein Herr, ein Meister, der über uns regiert, mit dem wir gerne leben. Ein Glaube, heißt es dann weiter, also ein Vertrauen. Im Griechischen heißt Glaube und Vertrauen ist dasselbe Wort. Ein Vertrauen auf diesen einen Herrn. Und wir glauben das, was dieser eine Herr gesagt hat. Das ist eine einheitliche Sache. Wir glauben alle an die Bibel, die der Herr uns gegeben hat. Und wir vertrauen auf das Wort dieses Herrn. Die Hauptlehren der Schrift sind überall die gleichen. Müssen die gleichen sein. Wenn das nicht wäre, dann könnte es sein, dass das sich nicht um die Gemeinde Jesu handelt. Wenn andere sagen, dass Jesus Christus nicht Gott ist, dann handelt es sich nicht um Gemeinde Jesu. Denn das ist eine Hauptlehre des Herrn Jesus, die Gottheit Jesu Christi. Man kann die nicht ablehnen und sagen, ich bin trotzdem Christ. Das geht nicht. Es schließt einander aus. Oder wenn jemand sagt, man muss Werke tun, um gerettet zu werden. Die Gnade allein genügt nicht, um gerettet zu werden. Das schließt er sich aus vom Heil. Denn die Bibel ist ganz klar und der Herr Jesus hat gesagt, dass sein Werk genügt. Paulus hat es gelehrt. Ein Glaube, eine Taufe. Es geht da zuerst einmal um den Namen, auf den wir getauft worden sind, auf den Namen von diesem Christus. Der ist für uns gestorben, auf den werden wir getauft. Also Taufe als Zeichen des Glaubens. Der Herr, an dem ich glaube. Und eine Taufe vor der Bekehrung ist keine Taufe, liebe Geschwister. Wenn jemand vor der Bekehrung getauft wurde, dann gilt das nicht als Taufe, denn dann ist die Taufe leer, inhaltslos. Man kann nicht etwas auf Christus getauft werden und mit Christus eins bekennen, dass man mit Christus eins ist und das darstellen, dass man mit Christus gestorben ist, wenn man gar nicht mit Christus gestorben ist, weil man noch gar nicht Christ ist. Ein Baby kann gar nicht sich taufen lassen und kann auch nicht im biblischen Sinne getauft werden. Es geht nicht. Man kann zwar ein Baby bespritzen mit Wasser, aber nicht im biblischen Sinne taufen. Es geht nicht. Also wer das noch nicht hat, der muss das nachholen. Das ist ein Zeichen des Glaubens an diesen neuen Herrn, den man jetzt hat. Und wie ist das dann? Gehören dann die Christen, die noch nicht getauft sind, gehören die dann nicht zur Einheit der Gemeinde? Kritische Frage, oder? Jetzt, was ist jetzt mit den Christen, die nicht getauft sind? Gibt es doch welche, oder? Ja, solange sie deshalb nicht getauft sind, weil sie nicht klar gelehrt wurden und keine Erkenntnis haben über die Taufe, na, klar, dann müssen wir sie tragen, müssen wir ihnen das dann erklären. Aber sie gehören natürlich zum Leib Jesu Christi. Aber sie sind einen ganz wichtigen Punkt, sind sie nicht belehrt worden. Aber dann, wenn sie, nachdem sie belehrt worden sind und jetzt wissen, dass das Erste, was ein Christ tut, ist sich taufen lassen auf Christus. Und wenn sie das nicht tun wollen, dann darf man den Glauben in Frage stellen. Denn wenn jemand den Gehorsamsschritt Christus gegenüber verweigern will, dann muss man sich fragen, ob er überhaupt verstanden hat, was die Herrschaft Jesu Christi bedeutet. Vielleicht hat er Schwierigkeiten, dass er es nicht verstanden hat. Oder es gibt auch Leute, die haben Schwierigkeiten, weil die scheuen das Wasser oder sie wollen nicht vor anderen stehen da in irgendeiner Badewanne und da gesehen werden. Das kann man alles verstehen. Dann kann man sie zu Hause taufen in der eigenen Badewanne. Gar kein Problem. Aber getauft werden müssen sie. Es ist wichtig hier, dass klar gelehrt wird über die Taufe. Und viele haben noch keine Tauferkenntnis. Da muss man noch geduldig sein, bis es ihnen ganz mit viel Geduld erklären. Ich denke an ein evangelisches Paar, älteres Ehepaar, die haben sich nicht taufen lassen. Die gingen aber jahrelang in die Versammlung. Und mir wurde unwohl dabei und ich habe mich ihnen gesagt, wir müssen einmal reden über die Taufe. Und am ersten Abend haben wir geredet über die Taufe und die Frau hatte dann besonders Mühe. Der Mann hatte nicht so stark Mühe. Und dann, aber ich weiß nicht, wie oft wir uns getroffen haben, aber jedenfalls, irgendwann sagte sie, schon langsam verstehe ich es. Und dann brauchten sie noch ein bisschen Bedenkzeit, aber sie haben sich dann taufen lassen. Der Wille war da, der Wunsch war da. Ich möchte Jesus Christus gehorchen. Hier könnten wir kurz eine Pause einschieben. Können wir ein Lied singen?